Hallo und herzlich willkommen zu Starke Frauen, dem Podcast, der inspirierende Frauen in der Geschichte und im Hier und Jetzt feiert. Mit uns zusammen. An meiner Seite ist natürlich die einzigartige, wundervolle, inspirierende Kim Seidler. Hallo, liebe Kim. Wie geht's dir?
Sehr gut, sehr gut. An meiner Seite, jetzt war ich gerade ganz verlegen, an meiner Seite die zauberhafte, die großartige, die großherzige Katrin Jakob. Hallo, liebe Katrin. Wie geht's dir denn?
Auch ganz okay, ja. Alles gut.
Ja, ja. Das schön heiß ich. Draußen, ne?
Ja, genau.
Ja, heute widmen wir uns einer schillernden Persönlichkeit der deutschen und internationalen Filmwelt. Und ich freue mich natürlich sehr, denn wir hatten tatsächlich schon länger keine Schauspielerin mehr.
Ja, das stimmt. Ich glaube, Romy Schneider, das war im letzten Dezember, glaube ich, gern nochmal in die Folge reinhören. Das müsste die 283 gewesen sein. Ich habe es mir nochmal rausgeschrieben. Wenn ihr nach dieser Biografie gerne noch eine weitere Ikone des Schauspiels euch geben möchtet. Aber jetzt geht es ja erstmal um eine andere, ganz besondere Schauspielerin. Und ich freue mich riesig darauf, mit dir und euch da draußen durch ihr beeindruckendes Leben durchzugehen. Wir werden wie immer bei so vielen nicht auf alle Stationen eingehen können, denn es gibt einfach zu viele Meilensteine. Das würde diese Folge schlicht sprengen. Aber die wesentlichen, die werden wir auf jeden Fall behandeln. Unsere Frau der Woche ist übrigens nicht nur Schauspielerin, aber vor allem natürlich als solche bekannt. Und ich war neulich wieder so begeistert von ihr, als ich sie im Kino sah, in der fantastischen Verfilmung von Joachim Meyerhoffs wundervollem Roman. Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke.
Da tut sich ja wieder was auf, Katrin. Den Film habe ich nicht gesehen, weiß aber, dass sie dafür den Deutschen Filmpreis als beste Hauptdarstellerin gewonnen hat. Mhm. Aber es gibt natürlich noch so viele andere großartige Rollen, die sie gespielt hat, mit so einem beeindruckenden Lebenslauf. Und wenn ihr noch nicht auf den Titel dieser Episode geschaut habt, weil ihr gerade Binge-Listening macht, dann werden wir den Titel... Dann werden wir euch jetzt das Geheimnis lüften. Es ist natürlich die Rede von der wundervollen Senta Berger. Und für mich ist ihre künstlerische Entwicklung wirklich ein ganz tolles Paradebeispiel für die erfolgreiche Emanzipation vom Schönheitsobjekt hin zur Charakterdarstellerin.
Voll. In der Vorbereitung habe ich diese Entwicklung auch so gefeiert, muss ich sagen. Was für Charakterrollen sie gespielt hat. Und wir versuchen euch da in der nächsten circa halben Stunde gut durchzuführen, versprochen. Und natürlich starten wir wie immer in der Kindheit. Magst du loslegen, liebe Kim?
Na klar. Also, Senta wird am 13. Mai 1941 in Wien geboren. In deiner absoluten Lieblingsstadt, liebe Katrin.
So ist es. Wobei es zu dieser Zeit natürlich, als sie geboren wurde, nicht ganz so romantisch und schön war, wie man Wien heute so kennt oder wie ich es auch lieben gelernt habe. Es ist 1941, da herrscht, wie wir alle wissen, der Zweite Weltkrieg. Ein grausamer noch dazu, und so ist ihre Kindheit auch von Angst, Schrecken und Entbehrung natürlich geprägt.
Absolut. Sie wächst als Einzelkind auf. Das Spiel, die Kunst, die Musik prägen ihre frühen Jahre sehr. Mhm. Sie wächst in einem künstlerischen Haushalt auf. Ihr Vater Josef Berger arbeitet zwar ebenso wie ihre Mutter Therese in dem Familienbetrieb, das ist ein metallverarbeitendes Gewerbe, wobei er aber vor allem Musiker, Komponist und Dirigent ist. Total interessant.
Schräg,
ja,
ne?
Kriegszeit wahrscheinlich, ne? Du musst halt... Ja. Das eine, was die Mäuler stopft, und das andere, was deiner Seele gut tut vielleicht. Ja, genau. Und beide, Mutter und Vater, fördern Sentas künstlerischen Neigungen. Bereits mit 4 Jahren tritt Senta mit ihrem Vater auf. Sie singt und er begleitet sie am Klavier.
Aber wow, 4, ne? Das ist echt früh, finde ich. Aber sie bleibt dran. Mit 5 Jahren nimmt sie Ballettunterricht, und zwar nicht so spielerisch, wie ich das als Kind gekannt habe, sondern gleich direkt an der Akademie für darstellende Kunst in Wien.
Ach, hör also, doch auf, krass.
Ja, ja, ja. Sie mag die Bühne also, so viel ist schon mal klar. Und der Weg zum Schauspiel ist da quasi auch nur noch eine Frage der Zeit. Ihr Filmdebüt gibt sie mit gerade mal 9 Jahren und zwar in einer kleinen Rolle in der Erich-Kästner-Verfilmung Das doppelte Lottchen. Mit 14 Jahren nimmt sie dann privaten Schauspielunterricht. Ihre Mission ist klar, würde ich sagen. 2 Jahre später verlässt sie nämlich das Gymnasium ohne Abschluss und spricht am Max-Reinhardt-Seminar vor, einer der Schauspielschulen überhaupt.
Ja, krass. Zu dem Zeitpunkt hat sie bereits für die Filmkomödie Die unentschuldigte Stunde vor der Kamera gestanden, als, das kennt sie ja besonders gut, Gymnasialschülerin. Das Max-Reinhardt-Seminar ist jedenfalls eine der größten und renommiertesten Schauspielschulen im deutschsprachigen Raum. Mhm. Und somit definitiv eine, die es auch nicht so leicht ist, reinzukommen. Da gibt es ein paar recht bekannte AbsolventInnen, unter anderem auch der Christoph Waltz, der übrigens 2 Oscars als bester Nebendarsteller gewonnen hat. Krass, ne?
Ja, das wusste ich auch nicht. Ich musste auch noch mal gucken. Das war für Inglourious Basterds, das wusste ich. Aber was der zweite ist, keine Ahnung. Reichen wir nach, geht ja auch hier um Senta. Jedenfalls richtig. Schafft es Senta mit nur 16 Jahren auf diese berühmte Schauspielschule. Als jüngste ihres Studienjahrgangs. Allerdings schließt sie die Schule nicht ab. Nicht, weil sie es vergeigt, sondern weil sie ohne Erlaubnis der Direktion des Direktors wahrscheinlich, eine kleine Rolle in dem US-amerikanischen Film Die Reise mit Yul Brynner angenommen hat.
Krass. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich sagen soll, oh nein, oder geil. Cool, wie cool ist das denn? Amerika, wie ist das denn passiert? Das kommt jetzt aber irgendwie out of the blue, Katrin.
Total. Wie genau, kann ich dir auch nicht sagen. Aber sorry, in Amerika zu spielen, das hätte ich mir auch nicht entgehen lassen. Und die Gage von 3.000 Schilling, damals gut $100, waren zwar verlockend, aber vermutlich nur geringfügig ausschlaggebend dafür. Und sie blieb jetzt auch nicht gleich dort. Also der große Durchbruch war das jetzt nicht. Senta und Hollywood, dieses große Kapitel kommt ja erst noch. Ha.
Guter Cliffhanger. Senta kehrt nach Wien zurück und erhält ein Engagement am Theater in der Josefstadt im 8. Bezirk. Als jüngstes Mitglied, aber irgendwie scheint das da auch noch nicht so richtig zu funzen, denn sonst hätte Senta sich nicht parallel wieder dem Film zugewandt.
Mhm. Der Durchbruch als Filmschauspielerin gelingt ihr dann aber 1960 mit Der brave Soldat Schweig als, Zitat, attraktive Oberleutnantsgeliebte Grete, kennt ihr vielleicht in der Hauptrolle der legendäre Heinz Rühmann oder auch nicht. Ich weiß nicht, wie jung und oder alt ihr seid als ZuhörerInnen jetzt. Ich kenne das noch so als schwarz-weiß Sonntagsfilm irgendwie im 3. Programm. Aber ich habe dieses Zitat extra gesagt, weil attraktiv, ein Zitat aus einer Quelle übrigens, denn in dieser Zeit feiert die Presse sie als Zitat, noch ein Zitat, die Wiener Sexbombe, Zitat Ende. Da ist Senta nämlich längst nicht nur für ihr Talent und ihren Ehrgeiz bekannt, sondern auch, du hattest es ja auch eingangs erwähnt, Kim, für ihre Schönheit, Segen und auch Fluch, denn sie wurde eben oft auch als die Schöne an der Seite des Helden besetzt. Beziehungsweise kamen dann auch entsprechende Angebote.
Ja, und welche ambitionierte Schauspielerin will ständig auf das reduziert werden, ne? Mhm. Vielleicht wurde ihr das in Wien dann auch zu viel, denn 1962 wagt sie dann den ganz großen Schritt nach Hollywood. Mhm. Sie bleibt dran und bekommt dort weitere Rollen, zum Beispiel in dem US-amerikanischen Agentenfilm von Phil Carlson Geheime Wege, also der Originaltitel ist The Secret Ways, mit Richard Widmark. Den kennt man jetzt weniger, aber ihre diversen Filmpartner, die dann noch kommen sollten, schon. Zum Beispiel Frank Sinatra, Dean Martin, Richard Harris, Kirk Douglas, Charlton Heston und John Wayne. Wow. Es wäre an dieser Stelle zu viel, alle Produktionen mit ihr aufzuzählen. Bitte schaut euch einfach mal ihre Filmografie an. Aber um euch mal so ein Gefühl zu geben, wie viel sie in der Zeit gearbeitet hat, im Jahr 61 erscheinen 9 Filme mit ihr. Wirklich unfassbar.
Das ist wirklich krass. Aber jetzt wird's ernst. Später berichtet sie von sexuellen Übergriffen durch ihre Filmpartner, unter anderem durch Kirk Douglas, Charlton Heston und eben jenem Richard Widmark. Aber auch in Österreich gab es schon Vorfälle oder einen Vorfall mit O.W. Fischer nämlich. Und in ihrem Buch Ich habe ja gewusst, dass ich fliegen kann von 2006, also so eine Art Biografie, berichtet sie davon. Ich zitiere jetzt mal aus einem Spiegelartikel. Bei den Dreharbeiten zu »Es muss nicht immer Kaviar sein« von 1961 habe der Schauspieler O.W. Fischer versucht, sie zu vergewaltigen. Danach hätte ich eigentlich sagen müssen, ich kann morgen nicht mit Ihnen drehen und diesen Film nicht mit Ihnen machen. Aber O.W. Fischer hat gewusst, dass ich das nicht sagen würde, sagte Berger der Zeit. Nach den 6-wöchigen Dreharbeiten habe sich O.W. Fischer dann mit dem Faust, Zitat, »Das ewig Weibliche zieht uns hinan« bei ihr entschuldigt, Zitat Ende.
Entschuldigt. Das ist ja gar keine Entschuldigung, ne? Die Frau ist schuld, wenn der Mann sich nicht im Griff hat.
Ja, so ist es.
Also 1961, wirklich eine krasse Zeit. Mhm. Die haben ja auch mal eine Frauenrechte-Folge gemacht. Da gerne auch sonst noch mal reinhören. Aber bevor ich mich jetzt noch weiter aufrege, gehen wir zurück zu Zentas unglaublicher Hollywood-Karriere.
Und die kommt nämlich so richtig in Fahrt jetzt. Sie arbeitet unglaublich viel und erhält 1964 einen 5-Jahres-Vertrag bei den Columbia Studios. Sie ist übrigens bis heute eine der wenigen europäischen Schauspielerinnen, die in Hollywood Anerkennung fand. Und ich finde es einfach so krass, dass sich so als junge Frau da in dieses Haifischbecken hineinzubegeben, ne? Auch als nicht Native Speaker. Und wie mutig auch, ne? Da habe ich ein Zitat gefunden von ihr, als sie ein Interview für die Goldene Kamera gibt. Wir verlinken euch dieses Zitat gerne auch in den Shownotes. Da sagt sie, ich bin dem Leben begegnet und war immer offen. Und als ganz junge Frau, als ich nach Amerika ging, war ich auch noch frech dazu und habe mir Dinge zugetraut, über die ich heute nur staune. Aber mein Mut kam auch aus der Unwissenheit. Zitat Ende. Sie spricht davon, wie sehr ihr diese Zeit den Horizont erweitert hat, dass sie zwar oft auch allein war und Heimweh hatte, aber ihr diese Erfahrung bei allem, was kam, total weitergeholfen hat.
Wobei sie auch auf ihre optische Attraktivität reduziert wurde und so kehrte sie Hollywood Ende der 60er Jahre bewusst den Rücken zu. Mhm. Was auch ganz gut war. Auch das ist wieder sehr mutig und ein wichtiger Schritt. Denn in den kommenden Jahren erlebt Zenta Berger ihren ganz großen Durchbruch. Und das weiterhin mit europäischen Produktionen. Im Jahr 1967 dreht sie zum Beispiel mit Alain Delon in dem deutsch-italienisch-französischen Thriller mit teuflischen Grüßen, in dem sie seine Ehefrau Christiane spielt.
Offenbar empfing auch Deutschland sie wieder mit offenen Armen. 1969 war sie Gastgeberin ihrer eigenen Show, der Zenta Berger Show in der ARD. Verrückter Ausbrecher in der Biografie, finde ich. Und auch in den 70er Jahren ist Zenta vor allem in europäischen und vielen italienischen Produktionen zu sehen. Witzig, ne? Ja.
Ja, vielleicht an dieser Stelle aber auch ein kurzer, wichtiger Ausflug ins Private. 1970 dreht Zenta erstmals mit ihrem Ehemann Michael Verhoeven, den sie 1963 kennengelernt hatte und mit dem sie seit 66 bis zu seinem Tod im Jahr 2024 verheiratet war. Die beiden haben 2 Söhne, Simon und Luca, die ebenfalls beim Film tätig sind. Zenta Bergers bürgerlicher Name ist übrigens seit 60 Jahren Verhoeven. Hoffentlich habe ich es richtig ausgesprochen. Liebe Grüße.
Verhoeven ist richtig. Und Simon kennt man auf jeden Fall, dass er in der Filmbranche nicht nur tätig ist, sondern auch wirklich ein sehr, sehr bekannter Regisseur ist und Produzent und Drehbuchautor, glaube ich auch. Da kommen wir gleich noch zu. Was viele auch nicht wissen. Michael und Zenta gründen Mitte der 60er Jahre gemeinsam die Zentana Filmproduktion. Zenta Berger ist also auch Filmproduzentin. 1970 steht sie unter der Regie ihres Ehemannes für Wer im Glashaus liebt, der Graben. Das ist ein Titel. Zum ersten Mal mit einem von ihrer eigenen Firma Zentana produzierten Film vor der Kamera. Weitere auch international erfolgreiche Filme, die ihre Firma produzierte, waren Die Weiße Rose, Das schreckliche Mädchen und Mutters Courage nach dem gleichnamigen Theaterstück von Georges Tabori. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Und ist dann eben wieder zurückgegangen auf die Bühne.
Ja, das macht sie auch ziemlich lange. Von 74 bis 82, also 8 Jahre, spielt sie im Theaterstück Jedermann bei den Salzburger Festspielen an der Seite von Kurt Jürgens und Maximilian Schell und ist damit die Darstellerin, die in dieser Rolle am längsten in Salzburg zu sehen war. Alles im Allen ist Senta an unglaublich renommierten Theaterhäusern engagiert, zum Beispiel am Wiener Burgtheater, Thalia Theater hier in Hamburg und am Schiller Theater in Berlin.
Mhm. Filmisch setzen sie und ihr Mann anstatt auf sichere Blockbuster eher auf gesellschaftskritische, oft politisch provokante Filme. Auch die Förderung von Frauen im Filmbusiness ist ihr immens wichtig. Als Schauspielerin selbst sucht sie auch bewusst die Annäherung an die sogenannte unbequeme Kunst, die das Publikum zum Nachdenken anregt. Sie emanzipiert sich also ein Stück weit von ihrem eigenen Image. Sie will halt nicht länger die Wiener Sexbombe sein. Und das gelingt ihr auch. In den 80ern und 90ern wird sie eine echte TV-Ikone und sie schafft den Sprung mühelos zurück. Also ins Fernsehen. Bemerkenswert und zwar mit vielschichtigem Humor, Melodramatik und tollen Frauenfiguren.
Und da wählen wir auch mal ein paar für euch aus. In der High Society Satire Cœur Royal spielt sie die edle, aber leidensfähige Mona eine Rolle voller subtiler Ironie. Und in die schnelle Gerdi, das ist auch eine so herrliche Rolle, beweist sie als Taxifahrerin enormes komödiantisches Talent und die Fähigkeit, bodenständige, mitten im Leben stehende Frauenfiguren mit Würde zu verkörpern. Auch herrlich, Lili Lottefee von ihrem Mann, Buch und Regie, im ZDF erstmals ausgestrahlt Anfang der 90er. Und da muss ich kurz mal aus Wikipedia die Zusammenfassung zitieren, weil sie so Lust macht, das sich anzugucken. Zitat. Die frühere Fernseh-Lottofee Lili Schattenfroh hat die Gabe, gelegentlich die richtigen Lottozahlen vorherzusagen zu können und streicht ab und zu einen kleinen Gewinn ein. Trotzdem ist sie ständig pleite, denn das Gewonnene zerrinnt ihr zwischen den Fingern. Manchmal verdient sie etwas Geld mit Kaffeefahrten oder der Organisation kleinerer Feste. Gerade hat sie sich nach zwei Scheidungen von ihrem zwielichtigen Freund Harry Writschk getrennt, tingelt mit Leo Fall durch die Lande und betätigt sich als seine Zauberassistentin. Als Leo Lili mehrere Heiratsanträge macht, beschließt Harry, um Lili zu kämpfen. Es wird sich zeigen, ob er gegen Leo eine Chance hat.
Das klingt so nach 90er Jahre westdeutsches Fernsehen. Und irgendwie steckt da auch ein bisschen Erich Kästner drin. Ich weiß nicht, ich find's fantastisch. Naja, jedenfalls diese Welle surft Senta auch dann ja eine ganze Weile sehr erfolgreich. Ne? Also in diesen Fernsehserienrollen.
Ja, seit der Jahrtausendwende etabliert sich Senta Berger endgültig als eine der profiliertesten Charakterdarstellerinnen des deutschen Sprachraums. Als Berliner Kriminalrätin Dr. Eva Maria Proacek in der ZDF-Reihe Unter Verdacht von 2002 bis 2019, für deren erste Folge Verdecktes Spiel sie im Jahr 2003 mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet wurde. Sie spielte eine unbestechliche, einsame und bisweilen schroffe Frau im Kampf gegen institutionelle Korruption.
Wir können festhalten, ihre Rollen sind seitdem oft starke Frauenfiguren und unabhängig, was sie natürlich auch zu einem Vorbild für viele junge Frauen machte und immer noch macht, egal welchen Alters. Im Kino glänzt sie in Tragikomödien wie Willkommen bei den Hartmanns oder Oscars Kleid, sowie in der bereits erwähnten Literaturverfilmung Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke, mit in denen sie das Altern mit all seinen Facetten, Ängsten und Weisheit greifbar macht.
Zu Willkommen bei den Hartmanns müssen wir noch sagen, das Drehbuch hat Simon, also ihr Sohn, geschrieben und auch sogar die Regie geführt. Der Film wurde übrigens der besucherstärkste deutsche Film des Jahres 2016 mit über 3 Millionen verkauften Kinokarten. Und außerdem gewann die Komödie viele Preise, darunter den Deutschen Filmpreis, 2 bayerische Filmpreise, den Bambi und den Friedenspreis des deutschen Films Die Brücke, den Senta Berger 2020 auch für ihr Lebenswerk und soziales Engagement erhielt. Und auch wenn ich die Verfilmung von Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke nicht gesehen habe, die Dankesrede von ihr beim Deutschen Filmpreis schon. Das war ja all over Instagram. Ja. Da kamen ja auch fast die Tränen, denn sie ist so bewegt und doch so gefasst, witzig und wertschätzend. Und hinter ihr der Sohn Simon, der bei dem Film Regie ja geführt hat, was wirklich, tolle Frau wirklich.
Ja, das fand ich auch sehr, sehr bewegend, muss ich sagen. So sympathisch, demütig auch. Nach all den Jahren im Business ein großer Moment. Den habe ich auch sehr gefühlt. Übrigens muss ich noch was einwerfen, weil ich ja hier auch ein bisschen für Lehrerkind, als Lehrerkind für unnützes Wissen zuständig bin. Der Titel Ach, diese Lücke stammt aus dem Literaturklassiker Die Leiden des jungen Werther von Johann Wolfgang von Goethe und komplett heißt es darin, ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke, die ich hier in meinem Busen fühle. Ich denke oft, wenn du sie nur einmal an dieses Herz drücken könntest, diese ganze Lücke würde ausgefüllt werden. Zitat Ende. Und Werther leidet an einer unerfüllten Liebe und der junge Joachim, der eben diese Geschichte erzählt, in dem Buch und auch Film, der leidet weniger an einer Liebe, aber vor allem an der Verlust der Bruderliebe, weil sein Bruder bei einem Autounfall ums Leben kam. Und ich will es jetzt auch nicht spoilern, aber er muss noch einen weiteren Verlust bewältigen. Ach, ich sag's jetzt trotzdem. Die Großeltern sterben in diesem Film. Und das ist irgendwie so wunderschön und so herzergreifend. Und wie wir wissen, Großeltern reißen auch manchmal eine große Lücke, wenn sie gehen. Ja.
Absolut, gerade weil man eine besondere Beziehung zu den Großeltern hatte. Ne?
Ja, meine Ömi ist auch gerade gestorben und diese Lücke, die fühle ich sehr. Sie war übrigens auch eine große Bewunderin von Senta Berger, ja.
Ja, und zu der kehren wir nach einem kleinen privaten Ausflug auch zurück. Wo waren wir noch? Deutscher Filmpreis. Ja. Mehr Auszeichnung geben wir euch auch gleich noch mit.
Bevor wir das machen, müssen wir auch noch erwähnen, dass Senta Berger auch als Sängerin recht erfolgreich war. Sie hat einige Schlagersingles und Alben aufgenommen. Das war mir auch komplett neu. Ihr Album Wir werden sehen schaffte es 1989 immerhin auf Platz 49 der deutschen Albumcharts. Das ist total verrückt. Und sie hat an unglaublich vielen Hörspielproduktionen auch mitgewirkt und Hörbücher eingesprochen. Da denke ich manchmal, was kann diese Frau eigentlich nicht? Und wer von euch noch mehr erfahren und einen tieferen Einblick in ihre Philosophie und ihr Leben erhalten möchte, sollte ihre bereits erwähnte Autobiografie Ich habe gewusst, dass ich fliegen kann, lesen. Da gibt es übrigens auch noch eine ganz wunderbare Doku dazu, die heißt Fliegen lernen. Ist relativ aktuell, findet ihr auch noch in der ARD Mediathek und das packen wir euch auch in die Shownotes. Und ansonsten gibt es auch noch zahlreiche Literatur. Heiko Blum hat ein Buch über sie geschrieben, Senta Berger mit Charme und Power. Und Senta selbst hat auch ein paar Kinderbücher geschrieben, das wusste ich auch nicht. Und eins davon heißt, Im Mondlicht tanzt ein Traum, die schönsten Gedichte und Geschichten zur guten Nacht. Also wirklich fantastisch. Kann man auch natürlich alles noch im Internet finden. Auf ihrer Wikipedia-Seite gibt es eine sehr dezidierte Liste. Last but not least, wenn man sich für die Verhöfens auch noch ein bisschen näher interessiert, dann kann man auch die Dokumentation Die Verhöfens sich anschauen. Dafür braucht man allerdings einen DVD-Player, denn das gibt es nur noch als DVD zu haben. Hast du noch einen DVD-Player, Kim?
Nee.
Ich auch nicht. Ich habe noch einen Laptop mit DVD-Laufwerk, aber naja.
Oh, immerhin.
Das ist ein anderes Thema. Naja.
Okay, dann wie versprochen noch ein paar Auszeichnungen, die im Laufe ihrer Karriere an sie gingen. Mehrere Bambis, also genauer gesagt 4 Stück, zuletzt 2023 für ihr Lebenswerk. Eine goldene Kamera, 2010 in der Kategorie Beste deutsche Schauspielerin. 2010 auch der Adolf-Grimme-Preis. 2010 ebenfalls Bayerischer Fernsehpreis als beste Schauspielerin. 2026 der Deutsche Filmpreis, wie gesagt, für Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke, für die beste weibliche Hauptrolle. Und nicht zu vergessen das Bundesverdienstkreuz erster Klasse im Jahr 99 für ihre Verdienste um die Kultur.
Wow, auch ihr soziales und politisches Engagement soll und muss an dieser Stelle Erwähnung finden. Im Jahr 1971 beteiligte sich Senta an der von Alice Schwarzer initiierten Medienaktion Wir haben abgetrieben. Ihr erinnert euch vielleicht, wir haben an der einen oder anderen Stelle auch auf diese Aktion hingewiesen bzw. davon erzählt. Unter anderem in der Alice Schwarzer Folge, da erinnere ich mich noch. Senta war sogar auf dem Stern-Titelbild, auf der Titelseite. Nebenbei bemerkt übrigens auch Romy Schneider. Und Senta engagierte sich früh für Frauenrechte, gegen rechte Gewalt und thematisierte offen Missstände in der Filmbranche. Da ließ sie sich nicht den Mund verbieten, was auch gut so ist. 2009 wurde sie Botschafterin für die Tierschutzorganisation Pro Wildlife für den Schutz von Menschenaffen und wurde auch für die José Carreras Leukämie Stiftung tätig. Sie engagiert sich ohnehin seit vielen Jahren im Kampf gegen Brustkrebs, unter anderem für die DKMS. Senta hat sich auch früh für die SPD engagiert, zum Beispiel 1972 im Wahlkampf für Willy Brandt. Und 2012 wird sie von der SPD als Delegierte für die deutsche Bundespräsidentenwahl 2012 nominiert.
Ja, Wahnsinn. Also ich glaube, es ist recht deutlich geworden, warum Senta Berger hier in diesem Podcast eine Episode bekommen hat von uns. Aber am Ende auch nochmal zusammengefasst, was macht sie für uns zu einer starken Frau? Also erstmal finde ich, es ist beeindruckend zu sehen, wie sie auch im Alter von 80 Jahren weiterhin aktiv bleibt und sich für ihre Überzeugung auch einsetzt. Und sie blickt auf 70 Jahre Schauspielkarriere zurück. Wirklich krass.
Das ist echt krass. Übrigens auch in ihrer Rede zum Deutschen Fernsehpreis spricht sie Wim Wenders auch direkt an, der irgendwo in den ersten Reihen sitzt und sagt, ich bin, glaube ich, nur 3 Jahre später Teil dieser Filmbranche geworden als du, lieber Wim. Und Wim Wenders ist gefühlt auch schon ewig dabei. Senta Berger hat bewiesen, dass man eine Hollywood-Karriere aufgeben kann, um eine ernstzunehmende, bleibende, künstlerische Stimme zu werden. Und sie ist ein Vorbild für viele Schauspielerinnen, ob jung, ob alt, und setzt sich für deren Rechte ein. Und ihre Karriere zeigt, dass es möglich ist, in einer männerdominierten Branche erfolgreich zu sein und das auch noch bis ins hohe Alter, was wirklich auch ungewöhnlich ist. Denn es ist ja bekannt und auch von mehreren Schauspielerinnen thematisiert, wie zum Beispiel Maria Furtwängler oder auch Gesine Kukowski, die sich in der Initiative Let's Change the Picture für altersdiversere Darstellungen von Frauen im Film und Fernsehen einsetzt. Und ich finde, Senta ist ein perfektes Beispiel dafür.
Ich finde, Senta gibt nicht nur Hoffnung für Frauen im Schauspiel, sondern ist generell ein Vorbild für mutiges Voranschreiten, dafür sich nicht alles gefallen zu lassen und Dinge aus- und auch anzusprechen. Ne? Mhm. Ihre Stimme hat Kraft und auch Einfluss. Und ich bin wirklich froh, dass wir sie haben. A-Woman.
Yes, aber sowas von. Ihr Lieben, wir hoffen, dass es euch gefallen hat, mit uns heute in das Leben von Senta Berger einzutauchen, zumindest ein wenig, denn es ist klar, dass wir auch nicht alles behandeln können. Das hatten wir ja schon anfangs gesagt. Vielleicht haben wir euch ja auch ein bisschen inspiriert, dass ihr euch auch mehr mit dieser beeindruckenden Frau beschäftigt und wenn ihr euch einfach nur einen ihrer genannten Filme anschaut oder einen anderen, den ihr in dieser unglaublich langen Filmbiografie findet.
Dieser über 100 Kinofilme und 80 TV-Produktionen Schauspielkarriere, ne? Also es ist klar, Senta ist eine Ikone des Films und nicht nur in Deutschland und sie ist ein Vorbild ganzer Generation. Mhm. Ja, ihr Lieben, jetzt sind wir schon am Ende. Vergesst nicht, diese Folge weiterzuleiten, natürlich unseren Podcast zu abonnieren, wenn ihr es nicht eh schon gemacht habt, und lasst ein bisschen Liebe auch für uns da auf den Plattformen eurer Wahl, auf Social Media. Und ja, wir freuen uns auf jeden Fall aufs nächste Mal.
Bis dahin, passt auf euch auf, bleibt gesund oder werdet es, und alles Liebe.
Tschüss. Alles Liebe. Tschüss.